Welches Radio hat Schnurrmann?
Dienstagabend, 7:30. Die Computerfreaks, die Nerds und die Geeks hocken alle schon vor dem Radio, weil Radio Stadtfilter bringt das Digitalmagazin.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Heute ist der 29. März, wir haben den letzten Dienstag im Monat und darum machen wir Kummerbox live. Das ist die Sendung mit beratendem Charakter. Wir bieten Lebenshilfe und Ratschläge für Beziehungsprobleme, aber nur in den Fällen, wo digitale Gerätschaften involviert sind. Kurz und bündig, wir helfen bei Problemen rund um Hardware, um Software und ums Ganze drum und dran. Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, würdest du dich dann eher als Nerd oder eher als Geek bezeichnen?
Vielleicht als beides, ich weiß es nicht. Als Nerd, vielleicht eher.
Ich finde auch, Nerd ist irgendwie tönt besser wie der Geek.
Ja. Also bist du auch eher Nerd?
Doch, mal. Also wenn ich mich müsste entscheiden, dann wäre es ganz eindeutig Geek.
Aber ich weiss gar nicht, was die Definition genau ist, weiss ich nicht. Beziehungsweise wie sich die zwei unterscheiden.
Nein, da habe ich glaube, es gibt da keinen Unterschied.
Ich glaube auch nicht. Es ist nur Bezeichnung.
Es okay. Ist eine völlig nutzlose Frage. Und darum sage ich euch jetzt stattdessen, was wir eigentlich machen. Wir nehmen nämlich die Fragen jetzt an Gratouren, die ihr uns auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Und wenn ihr ganz akute Probleme solltet haben, könnt ihr uns auch anrufen. Der heisse Draht ins Studio ist 052 203 31 00. Und sogar via Twitter würdet ihr uns erreichen, wenn ihr dann eurem Tweet Hashtag Stadtfilter hinzufügt. Telefonnummer einmal 052 203 31 00. Und jetzt würden wir anfangen, wenn ich nicht eine Rückmeldung auf die letzte Sendung bekommen hätte vom Linus. Er schreibt uns ab und zu und ich habe jedes Mal neige ich ein bisschen dazu, ihn Linux zu nennen statt Linus, aber das S am Schluss ist ein bisschen ungewöhnlich. Obwohl ja Linux seinen Namen ja auch am Herrn Linus verdankt. Wie auch immer. Linus schreibt, danke für euren Podcast. Ich habe wieder einmal gelacht über eure lustigen, spontanen Bemerkungen und 3 Ausrufezeichen hat er hinter das Lob gesetzt. Also, ich bin begeistert.
Das hat etwas Wahres dran, dem Fall.
Ich glaube schon. Also, wenn er jetzt uns nur so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert hat, dann hat er wahrscheinlich nur 1 gemacht. Also, wie auch immer. Also, er hat noch substanzielles beizutragen, nämlich zur periodisch wiederkehrenden Frage, welchen Router, ich habe mich übrigens jetzt wirklich für Router entschieden, ich bin auf der britischen, ich glaube, ich mache jetzt einen also Brit auf Queen Mary oder so. Also welcher Router fürs WLAN, hier eine Idee. Wer viel unterwegs ist, auch im Ausland, für den wäre vielleicht ein Phone-Router praktisch. Ist man selbst Phoniero, so hat man weltweit Millionen von gratis Breitband-Hotspots. Die nötige Hardware kostet 39 Euro für einen kleinen Router. Damit ist man Mitglied und es gibt keine weiteren Kosten. Na, ein guter Tipp, oder? Hast du dir das mal angeschaut?
Nein, ich habe es eben nie getestet. Hast du das mal getestet?
Wir haben mal vor Urzeit einen Podcast zu diesem Thema gemacht und dort war es so gewesen. Ich finde es eigentlich noch eine gute Sache. Ich habe mich am Schluss dagegen entschieden, das Phone zu nutzen. Und zwar bist du, wenn du unterwegs bist, dann doch darauf angewiesen, dass dort, wo du bist, so einen Phonero in der Nähe hat, wo du dann kannst brauchen. Und wenn es das nicht hat, dann bist du halt doch wieder aufgeschmissen. Und darum habe ich gefunden, Nein, das habe ich irgendwie nicht mehr. Was? Nein, das ist der Leuchtstift. Ich habe gemeint, ich hätte dabei so einen Nippel besorgt, so einen UMTS. Ein Modem eigentlich von Orange, das kann ich an meine Macs und meine Windows-Rechner anstecken und dann kann ich über das UMTS-Netz, also einfach über das Mobilfunknetz, Datennetz, ins Internet und dort zahle ich, jetzt mal nachschauen, ich habe mir das aufgeschrieben, wie viel ich zahle. Ich habe es aufgeschrieben, aber Internet Everywhere heisst das Angebot. Und genau, 3,50 kostet es im Tag, wenn man es braucht. Und wenn
aber
es nicht braucht,
kostet es nichts. Genau, es ist
wenn nur in der Schweiz.
Wenn du im Ausland bist, dann kostet es dein Vermögen.
Genau.
Das ruiniert dich in der kürzesten Zeit.
Nein, dann kannst du das nicht machen.
Eben,
das
ist darum finde ich eben das Fonding noch cool eigentlich. Aber ich muss es mal noch anschauen.
Das stimmt, aber ich bin zu wenig im Ausland, dass ich das wirklich so intensiv müsste nutzen, würde nutzen, oder?
Ich teste das jetzt mal. Das mache ich.
Gut, dann sind wir gespannt auf dein Fazit in der nächsten Sendung. Und jetzt geht es wirklich los, nämlich mit einer Frage vom Stefan zu den neuen MacBooks, MacBook Pros. Es gibt viele Angebote an MacBook Pros der vorherigen Generation, seit die neuen da sind. Könnt ihr mal ein neues und ein altes bezüglich Geschwindigkeit direkt vergleichen? Mich würden die Resultate sehr interessieren. Können wir das?
Das haben wir gemacht. Das Neue ist schneller. Nein, ich habe nicht zwei so Geräte zur Verfügung. Ich würde das sonst gerne mal testen, aber ich glaube, Bandbreite, wie man das müsste testen, würde glaub, den Rahmen ein bisschen sprengen. Weil dann müssen wir jedes Programm anschauen, was es irgendwie gibt und schauen, was passiert.
Es ist genau, wie du sagst. Also die Leute hätten immer schon ein paar gerne die Vergleichstests und dass sie immer auch genau wüssten, jawohl, das ist jetzt besser und zwar um 35,7%. Und das wirklich zu vergleichen auf sinnvolle Art und Weise, das ist aufwendig und das können wir nicht. Da fehlt uns das Labor, da fehlen uns Testgeräte. Ich habe immerhin ein neues von der neuesten Generation verglichen mit beim alten, wo 4,5 Jahre alt ist und das Neue ist tatsächlich auch schneller.
Ist ja schneller. Ja. Gut, hat sich ja gelohnt.
Also, falls jemand von den Hörern da jetzt gerade wirklich eine einschlägige Erfahrung könnte, sollte gemacht haben, weil er, weiss auch nicht, zufällig ein Testlabor hat.
Das hobbymässig genau, betreibt.
Jetzt haben wir da noch so einen Hobbyraum, was könnte man mit dem machen? Wieso nicht ein Testlabor, wo man MacBooks vergleicht? Also falls, dann wären wir auch gerne interessiert. Wir geben die Frage weiter. Und sonst sage ich einfach, Prozessorgeschwindigkeit ist ja eh nicht so das. Also das ist auch sehr, kommt sehr darauf an, was du machst. Ob das jetzt wirklich das ist, was es ausmacht, oder ob es vielleicht mehr der Arbeitsspeicher ist, ob du grosse Festplatten brauchst und so.
Ich glaube, man kann das auch so ein bisschen googlen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Videos schneiden mit dem und dem Mac, dann kann ich das ja einfach mal im Google eingeben und schauen, ob es da irgendwelche Erfahrungsberichte von anderen Besitzern gibt, die dann finden, das ist geeignet dafür oder weniger oder das sind meine Erfahrungen oder was immer. Mhm. Also mal so spezifisch suchen und dann findet man, glaube ich, schon irgendetwas.
Genau. Und sonst würde ich einfach einen pragmatischen Ansatz wählen. Schau dir den Preis an und finde, ist jetzt die Einsparung so gross, dass es sich allenfalls lohnen würde, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Leistungseinbuss in Kauf nehmen, wo wahrscheinlich aber nicht so gross ist? Oder gibt es irgendetwas anderes, das dich jetzt würde bewegen dazu, ein Neues zu nehmen? Und sonst, wenn du findest, nein, also ich sehe jetzt da, es ist wirklich, es lohnt sich, also wegen 20 Stutz würde ich es jetzt nicht machen, aber wenn du zum Beispiel 200 Franken kannst sparen oder so und findest, für das könnte jetzt irgendwie etwas anderes Schönes machen, dann ist es sicher gar nicht so schlecht, da das Alte zu nehmen. Ja?
Genau.
Gut, dann der Hans, jetzt wird es wieder einmal knifflig, glaube ich, weil der Hans hat eine komische Erfahrung gemacht. Gestern hat sich etwas ereignet, das mich sehr irritiert hat. In meiner Abwesenheit hat meine Frau von morgens bis abends Telefonanrufe erhalten. Jemand hat auf Autoscout24 in meinem Namen mit meiner Telefonnummer einen Ford Mustang Jahrgang 66 mit 141.000 Kilometern für 15.000, wieso sagt man eigentlich immer Preise Schweizerdeutsch, für 15.200 Franken angeboten. Nun habe ich nie so etwas und auch kein anderes Angebot eingestellt. Meine Frau hat bei Autoscout24 angerufen und das Angebot wurde vom Netz genommen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum jemand so etwas tut. Ist das ein Jux eines Bekannten oder eine kriminelle Aktion? Ich werde jetzt alle meine Passwörter ändern. Also die grosse Frage, die sich mir darstellt, Kevin, ist,
der wo Mustang, ist das Auto?
Genau, das der ist Mustang, Jahrgang 66. Du kennst dich ja so ein bisschen aus mit dem Auto, habe ich schon gemerkt, als ich deinen Blog angeschaut habe.
Yes,
vor allem auch so alte Autos, wäre das jetzt etwas für dich?
Ich möchte einen 67er, aber der 66er wäre okay.
Wie unterscheiden die sich?
Sie sehen ein bisschen anders aus. Und es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für eine Variante von Mustang das ist. Ich möchte kein Cabriolet, ich möchte einen 1967 Mustang Fastback. Das wäre sehr schön. Aber ja, ich bin es nicht gewesen.
Also du hättest sonst auch angeläutet. Hast du dann angeläutet?
Nein, ich habe nicht angeläutet.
Du hast das auch nicht gewusst, dass es das Angebot
gibt. Aber ich finde das eigentlich irgendwie noch mega spannend, was da passiert. Weil es ist mir eigentlich so ein bisschen unerklärlich, wie das kann passieren. Es müsste wirklich irgendwie ein Scherz gewesen von irgendjemandem, der das eingestellt hat. Jetzt weiss ich bei Autoscout nicht genau, wie die Registration abläuft. Ob man eben sich mit E-Mail-Adressen registrieren und so. Habe ich keine Ahnung. Aber ich weiss nicht, hast du eine super Idee, was das könnte sein?
Ja, also offenbar ist der Hans ja dort Mitglied. Darum hat er sein Passwort geändert. Weil zuerst hatte ich die Frage gehabt, ob er vielleicht überhaupt ob da einfach seinen Namen und seine Telefonnummer von irgendjemandem da drin tun worden ist. Unter einem Konto, das nichts mit ihm zu tun hat. Also ob der gerade das Konto gemacht hat. Und das kann man natürlich, man kann für irgendjemanden ein Konto machen und dem seine Telefonnummer dort angeben. Und das braucht auch keine Hackerkünste oder so. Aber offenbar ist das sein Konto gewesen.
Ah, okay.
Und weil er schreibt, er hat sein Passwort geändert. Und da kann man sich eigentlich nur vorstellen. Ich glaube darum eben, dass es kein Jux war, sondern dass da irgendeiner tatsächlich eine Sicherheitslücke gefunden hat in dem Autoscout 24 hinein, was die ihm jetzt wahrscheinlich nicht gesagt haben, aber sie haben es darum wahrscheinlich so kulant und so schnell wie möglich behoben, dass da ja kein grosser Ärger entsteht und dass der Hans nicht zu der Presse geht und sagt, gehen Sie mal auf die Autoscout los, die haben da irgendeine Lücke, da können irgendwelche Leute drin rumgehen, gusseln in dem System hinein. Und ja, Bekannte glaube ich nicht. Er hat, glaube ich, auch so ein bisschen Befürchtung gehabt, da hätte jetzt ihn irgendwie jemand aus seinem Bekanntenkreis wollen versäckeln. Das ist in aller Regel in so Fall dann nicht das, was man muss befürchten, weil außer ihr habt Hacker in eurem Bekanntenkreis, haben aber die meisten Leute nicht. Und darum ist man da in so Fall eher ein Zufallsopfer, glaube ich, von irgendjemandem, der halt dann eins eben da reinkommen ist, dann ein Konto auswählt und da kann man Pech haben. Und da hat er, glaube ich, das Richtige gemacht. Er hat sein Passwort geändert, er war bei Autoscout gewesen. Und mehr kann man da eigentlich nicht machen. Oh, doch, was man kann machen, das haben wir auch schon gesagt, einfach sichere Passwörter wählen, nicht irgendwie. Jetzt sind wir schon wieder bei den unsichersten Passwörtern von allen Zeiten. Ich glaube, wir müssen die Liste jetzt einmal suchen, dass wir sie da können, für so Fälle parat haben.
Genau, dass man gerade denken könnte, auf Position 14 ist das. Ich weiß es nicht. Unsichere Passwörter.
Der Kevin recherchiert das, weil ich glaube, das müssen wir jetzt wissen. Also es gibt auch so Programme, zum Beispiel KeyPass brauche ich, das ist so ein Programm, dort rühre ich alle meine Passwörter rein. Das kann auch Passwörter generieren in sehr, in fast beliebiger Länge, von grosser Komplexität, mit Sonderzeichen, mit Zahlen, mit Gross- und Kleinschreibung gemischt, wo dann auch wo man dann nicht kann in Wörterbüchern nachschlagen, wo man nicht herausfindet, wo es, wenn man es einfach mit Brute Force würde herausfinden, knacken. Also Brute Force heisst, man fängt mit A und dann geht man zu A-A-A-A-A-B und probiert eins nach dem anderen durch, bis man das gefunden hat. Sogar wenn man das so machen würde, würde es da irgendwie so lange gehen, dass man das einfach nicht mehr erleben würde, bis er das findet. Und jetzt hat der Kevin die Liste gefunden.
Es ist also ziemlich cool. Unsichere Passwörter. Also Platz 1 ist 1234. Platz 2 ist 12345. Platz 3 ist 12345.
Aha.
Es ist super. Es hat dann auch also Sachen drin, wie zum Beispiel Passwort. Oder auf der Tastatur wird gern benutzt, Quert oder halt die einfach Zujob oder so, wo halt gerade alles nebeneinander sind. Pass ist noch eins, Admin ist eins.
Admin ist ja gut.
Das sind, ja, interessante Passwörter.
Also die wir jetzt gerade gesagt haben, das sind keine Empfehlungen für Passwörter, die ihr solltet nehmen, sondern die solltet ihr möglichst meiden.
Genau.
Und Kevin, jetzt habe ich doch noch eine Frage an dich, nämlich, wenn ich so einen Mustang würde sehen, ich bin völlig in Nilpe, was Auto angeht, wie würde ich den erkennen? Was hat der so für ein Merkmal, dass man... Ist das das Auto, wo der Al Bundy damit rumfährt?
Nein, aber es ist... Hast du Gone in 60 Seconds gesehen? Der neue Film, Nicolas Cage, Jahr 2000. oder so?
Nein.
Dort kommt das Auto eigentlich vor. Das ist das Auto, das er am Schluss fährt. Das ist das Ding. Das ist das Auto, das er nie kann klauen. Dort passiert immer etwas. Und das ist eigentlich ziemlich das Auto. Mhm. Ich muss mit einem gewissen Stolz sagen, ich habe das Auto vorher schon gekannt.
Mhm.
Aber dort ist so richtig gekannt worden.
Du hast dich jetzt gerade qualifiziert für die Autosendung von Radio Stadtfilter.
Das kann sein.
Wo es dann wahrscheinlich so schnell nicht wird geben, aber
wir können die machen. Genau. Ich könnte die machen.
Ich würde sie hören und finden,
Gold.
Ich habe keine Ahnung, von was das Thema redet. Ich hoffe, ihr habt eine Ahnung, von was ich rede, wenn ich der Elisabeth ihr Problem schildere. Sie schreibt, bei meinem alten Laptop ist die Grafikkarte nun endgültig ausgestiegen. Nachdem es während Monaten Streifen gab, verläuft der Start normal, aber es kommt kein Bild mehr. Ich möchte nun vom neuen Laptop aus die Daten vom alten holen, dessen Harddisk säubern, bevor ich ihn entsorge. Wie kann ich das am einfachsten machen?
Am einfachsten ist eigentlich Festplatte ausbauen. Nein, es gibt vielleicht eine einfachere Variante. Eventuell funktioniert der Laptop noch, wenn man einen externen Monitor anhängt. Das könnte sein.
Das ist eine sehr gute Idee. Auf die Idee bin ich jetzt nicht mal gekommen, aber das ist eigentlich, das ist wirklich das Einfachste.
Es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als ich die zwei Monitore gesehen habe im Studio und dachte, könnte ja gehen.
Das wäre es nämlich, weil das wäre garantiert die einfachste Lösung, weil alles andere ist wirklich kompliziert, weil man müsste die Harddisk ausbauen und dann kann man sie ja wahrscheinlich nicht einfach so im neuen Laptop brauchen, weil der hat keinen Platz für zwei Harddisks. Wenn du jetzt einen Desktop-PC hättest, dann ging das allenfalls, dann hat der vielleicht noch ein freies Slot, das du einhängen könntest. Also da müsstest du irgendwie ein passendes Gehäuse besorgen. Ein
Übergangsadapter, ja.
Es gibt Möglichkeiten auch dann so Notebook-Festplatten dann in ein Gehäuse zu tun oder mit einem USB-Interface zu versehen, dass man sie dann auch kann brauchen an einem Kompi anschliessen wie eine externe Festplatte. Aber da muss man natürlich zuerst mal ein bisschen schauen, was brauche ich da für ein Gehäuse, für einen Adapter, und das ist so ein bisschen eine Sucherei. Und darum ja meine grosse Empfehlung, wenn ihr seht, dass euer Kompi, egal ob Laptop oder Desktop-PC oder iPad oder was auch immer, so langsam Ausfallerscheinungen haben, dann wartet bitte nicht, bis er verreckt ist, bis ihr euch überlegt, was ihr macht, sondern überlegt euch vorher, wie könnte ich mich absichern für den Fall, dass er dann demnächst verreckt, oder? Weil dann sind wir einfach viel besser dran, dann haben wir viel weniger Aufwand. Also das heisst, in dem Fall hätte es das schon gelangt, einfach die Daten abzukopieren, das Backup zu machen. Predigt mir ja sowieso immer unsere 100. Sendung, hört euch die an, falls ihr noch nie etwas von dieser Empfehlung Backup gehört hat. Dann wäre das einfacher. Ich kann zum Beispiel aus dem Grund letztens ein neues MacBook gekauft, weil das alte hat angefangen, mir Stromschläge auszuteilen, was natürlich sowieso ein guter Grund ist, um mal zu finden, irgendwie okay, hasst mich jetzt mein Kompi und er plagt mich so auf körperlicher Ebene. Also das macht man ja auch nicht gern mit. Aber wartet nicht so lange, bis auch das passiert oder bis einfach der Bildschirm schwarz bleibt, sondern macht das möglichst vorher.
Das ist wie am einfachsten. Hast du deinen Laptop entsorgt?
Nein, den habe ich noch. Den schenke ich dann mal meinem ärgsten Finger.
Das ist noch speziell. Habe ich jetzt noch nie gehabt, so etwas. Ist noch interessant.
Ja, ich weiss es auch nicht genau, was es ist. Es ist dubios. Also vielleicht gibt es dann da auch die Möglichkeit, Apple zu verklappen. Die Möglichkeit hat dann meine Hinterbliebenen, falls ich den dann doch mal nochmal führen nehme. Aber lassen wir uns überraschen. Nein, auf jeden Fall, genau. Und dann wollte ich noch sagen, also wenn der Kompi würde gehen, also wenn man da würde mit einem externen Bildschirm den wieder zum Laufen bringen, dann hast du eigentlich das Windows Easy Transfer, wo geht, wenn eine Konstellation du da hast, die von dem Easy Transfer unterstützt wird. Also glaube ich, ab Windows XP geht das, Windows Vista zu Windows 7 kann man die Daten übernehmen. Nicht alle, also Programm müsstest du dann auch selber installieren, aber so Dokument, wichtige Konfigurationen und so würden unterstützt werden. das Windows Easy Transfer geht aber zum Beispiel nicht, wenn du vorher eine 32-Bit-Version von einem Windows gehabt hast und jetzt eine 64-Bit-Version hast, Windows 7, was viele Leute haben. Nein, erstaunlicherweise geht es dann, glaube ich, nicht.
Und
darum ist es in vielen Fällen dann doch einfach die manuelle Datenübernahme. Also kopiere einfach all deine Dokumente, deine Word-Files, deine Bilder, deine MP3s über und konfiguriere halt deinen Kompi dann neu. Also das hat sie jetzt aber wahrscheinlich sowieso gemacht, weil der alte ja irgendwie nicht mehr läuft. Und dann auch die Frage nach dem Schreddern. Also Schreddern heisst, man löscht Daten so, dass man sie nicht mehr kann, wiederherstellen kann. Weil sonst, wenn du ja so eine Festplatte wegrührst oder einen Kompi verschenkst, ich glaube, der muss jetzt nicht verschenken, der will jetzt niemand mehr. Und wenn man zum Entsorgen bringt, würde ich mir jetzt den Aufwand mit dieser Festplatte Schreddern nicht unbedingt machen, außer wenn man jetzt wirklich denkt.
Genau, es kommt auf die Daten drauf an. Aber im Normalfall betreibt niemand den Aufwand, um das rauszunehmen.
Also wenn es heikle Daten sind, dann schon, oder? Weil man, wenn man einfach nicht will, in die Verlegenheit geraten, die dann doch irgendwie in die Welt rauskommen. Und Schreddern heisst eigentlich, das tönt so spektakulär, also die Festplatte bleibt intakt, weil wenn man sie zerstört, das ist eigentlich viel weniger sicher gegen Wiederherstellung von Daten. Die das wollen, können das sogar bei sehr übel zugerichteten Festplatten immer noch. Das heisst einfach, dass man die Daten überschreibt ein paar Mal. So 7-mal ist eine übliche Zahl. 7-mal irgendein Muster drüber schreiben und dann bringt man die nie mehr führen. Und da gibt es ein Programm, das heisst Eraser. Das findet ihr auf eraser.heidi.ie. Und das ist für, wenn ihr nur einzelne Daten habt. Und dann gibt es noch eins, das einfach die ganze Festplatte kaputt macht. Also eben wiederum nur Daten, sondern physisch bleibt sie, wenn sie dann noch gelaufen ist, intakt. Das heisst DBAN und das steht für Derek's Boot and Nuke. Das ist eine Boot-Diskette oder CD, wo er auf dban.org findet und der nuckt die Festplatte und die Daten weg und dann könnt ihr das Ding verschenken, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass euch da irgendjemand auf die Schliche kommt, was ihr mit einem Kompi gemacht habt. Machen wir noch eine multimediale Frage vom Walter und der sagt, ich habe viele Videofilme aus der privaten Sammlung. Diese wurden von VHS auf DVD überspielt. Die DVD habe ich am PC gerippt und auf AVI konvertiert, um sie zu bearbeiten. Diese lassen sich auf keinem Videoplayer abspielen. Gibt es ein Format, das alle Player abspielen oder wie soll ich vorgehen? AVI.
AVI?
AVI.
Findest du AVI nicht gut?
Nein, AVI ist nicht so cool. Was haltest du von AVI?
AVI ist nicht so cool, das stimmt. Aber es ist jetzt allgemein. Also das Problem mit so Filmen bzw. mit diesen Formaten ist eigentlich, dass all die Videoformate eigentlich nur so wie Container sind und dort hat irgendein Codec und der Codec muss speziell kodiert sein und das geht irgendwie über die Kodierung vom Video zu der Kodierung vom Ton und allem. Und darum gibt es eigentlich nicht wirklich ein Format, wo einfach alle spielen können. Außer man brennt einfach eine klassische DVD ohne AVI und MPEG und irgendetwas und macht wirklich eine DVD.
Aber ein Film-DVD, wo dann auch in einem DVD-Player, wo unter dem Fernseher steht, läuft. Das ist tatsächlich ein guter Weg, weil das ist zwar jetzt als Format nicht wahnsinnig toll, also es gibt da heute Besseres, aber dort ist wirklich, da kann man eigentlich sicher sein, dass sich das auch in 10 Jahren, 15, 20 Jahren abspielen lässt, einfach weil es derartig verbreitet ist, da kann man sagen, eben DVDs, das eben, die Frage ist immer, insofern, du hast das mit diesen Codec gesagt, es ist ein unglaubliches Durcheinander bei diesen Videoformaten. Es gibt so viele Formate, da haben wahrscheinlich wirklich nur die ganz Wahnsinnigen überhaupt den Durchblick. Und es gibt natürlich immer ein Format, das für einen Fall irgendwie dann besonders geeignet ist und aus irgendwelchem Grund aus selber Tauschbörse kommt dann das und aus jenem Videoportal irgendetwas anderes. Also dort würde ich einfach sagen, haltet euch an die, die breiteste Verbreitung haben. Das ist DVD-Brennen. Hat man auch ein bisschen das Problem, dass man sich muss überlegen, was man dann mit HD macht. Das stellt sich jetzt da nicht, weil wenn man Sachen von VHS überspielt, dann kommt da kein HD raus. Und wenn schon, dann hat der, der das überspielt hat, irgendwie ein bisschen übertrieben.
Irgendetwas falsch gemacht. Gut gemeint.
Und aber wenn ihr jetzt HD-Material hättet, dann würde ich euch empfehlen, das in dem MPEG 4 oder das heisst auch H264 zu machen. Weil das ist so relativ gängig.
Und das Bekannteste, das ist so. Und darum, ja. Schaffst du mit Video und HD und so? Oder mit diesen Formaten?
Ich arbeite so ein bisschen mit diesen Formaten. Ich habe mal letztens einen Film gemacht. Meine erste richtige DVD, die ich dann auch den Leuten verschenkt habe, in meiner Familie herumgereicht habe. Und die habe ich gemacht. Und es ist immer noch grauenhaft mühsam. Obwohl ich habe das Mac gemacht. Die haben die wunderbaren Programm drin, wo du ja eigentlich nur alles einziehst und dann ein bisschen zusammenstückelst und ein Vorspändli machst und ein Abspändli und ein paar Überblendungen und so. Und dann hat das aber beim Brennen ist das derartig mühsam gewesen, bis das gegangen ist, weil ich habe dann noch den Fehler gemacht, einen YouTube-Clip reinzutun und der ist zwar gegangen, aber bei dem ist er immer abgebrochen, wenn er hätte wollen brennen. Und natürlich 10 Clips drauf hast und einer geht nicht davon, dann
ist es doof.
Dann musst du es bei jedem Einzelnen probieren, bis du merkst, wollen, dass es dann gewesen ist. Und das kann passieren. Und
super.
Meine Nerven, ich sag's dir, Kevin. Mm-hmm. Naja.
Ja.
Ich hoffe, wir haben eure Nerven nicht allzu sehr strapaziert mit dieser Sendung. Auf jeden Fall, wir machen den Sack zu. Die Sendung ist durch und euren Kompi schnurrt jetzt, wenn es zufriedenes Kätzchen hoffentlich. Kummerbox Live kommt im Monat wieder. Ihr hört die nächste Sendung am 26. April. Für die Sendung brauchen wir natürlich Fragen. Schickt uns die auf digital@stadtfilter.ch. Wenn ihr sonst eine Mitteilung habt, Lob, Tadel, Themenwünsche, Vorschläge, Verbesserungen, was auch immer, braucht die gleiche Adresse digital@stadtfilter.ch. Nächste Woche erzählt uns der Raul Röne über Schweizer Videospielentwickler und es geht um eine geheimnisvolle Sache namens City Engine. Was die macht, erfahren wir dann. Wir auf jeden Fall fahren jetzt Studio runter, versetzen unsere Zunge in Ruhezustand und unser Hirn in Stromsparmodus. Es gibt jetzt natürlich die, die sagen, ob da wirklich viel Strom zu sparen ist. Naja, lassen wir das.
Ja, ja.
Ich bin der Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Richsteiner.
Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.